Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema, die Freundschaft, die Freundschaften, Frauenfreundschaften, Männerfreundschaften, Freundschaften von Frauen mit Männern und umgekehrt. Es gibt einige Spielarten davon und da wollen wir mal ein bisschen genauer hinhören. Meine Gäste heute, Milva Stark, Schauspielerin, etwas heiser heute, muss man sagen.
Ja.
Pascal Nahta, Podcaster und Kabarettist und Diego Valsecchi, Schauspieler und Kabarettist. Und zuerst jetzt mal die Konstellation. Drei Leute, zwei Paare. Milva und Diego sind ein Paar. Und Diego und Pascal, die sind zusammen unterwegs als Valsecchi und Nahta, als Kabarettisten im Duo unterwegs. Eben, wie gesagt, unser Thema sind Freundschaften. Wie wichtig sind euch denn Freundschaften, wenn ich bei dir anfangen darf, Milva?
Mir sind Freundschaften extrem wichtig. Ich habe viele Freundschaften, würde ich sagen, die ich auch alle sehr pflege. Ich habe nicht so eine große Familie und für mich war das schon eigentlich immer ein bisschen so, dass Freundschaften mir auch ein Stück weit meine Familie ersetzen oder meine erweiterte Familie sind, meine Wahlfamilie sind.
Genau, wollte ich gerade sagen, so die Wunsch- oder Wahlfamilie.
Ja.
Diego?
Bei mir ist auch so. Mir sind Freundschaften sehr, sehr wichtig. Ich habe eine sehr große Familie und das ist vielleicht dann auch manchmal der Grund, warum ich oft auch ein schlechtes Gewissen habe meinen Freundinnen und Freunden gegenüber, dass ich ihnen vielleicht nicht immer ganz gerecht werde.
Auch mir sind Freundschaften wichtig. Ich gehöre vielleicht zu den Menschen, die Freundschaften nicht so viel pflegen, wie das angesagt wäre.
Habt ihr denn viele? Also jetzt gucke ich dich gerade noch mal an, Pascal. Wie viel, hast du eine große Menge Freunde und Freundinnen?
Ich glaube, ich würde den Kreis von Freundinnen und Freunde einzählig beschreiben.
Kommt auch auf die Definition an dessen, was das überhaupt beinhaltet. Eben, was heißt denn das genau? Also gibt es da Abstufungen?
Ja, in der Mundart gibt es Abstufungen. Es gibt Freundinnen, Kollegen, Gspöndli, das ist ein Ausdifferenzierungsgrad eigentlich der Nähe der Freundschaften, glaube ich.
Gibt es absolut. Ich würde das auch so sagen. Ich würde sagen, es gibt Bekannte, es gibt KollegInnen, es gibt FreundInnen und ich würde es eigentlich noch um etwas erweitern wollen. Ich würde sagen, es gibt Vertraute. Das ist auch nochmal eine weitere Stufe, die ich für mich feststellen kann.
Ja. Ja, unbedingt. Und ich finde, also wirkliche Freundschaften sind für mich etwas, was über Jahre entsteht. Also wo man dann auf gemeinsame Erlebnisse zurückblicken kann, wo man vielleicht schon mal Krisen zusammen durchgestanden hat. Entweder vielleicht gemeinsam in der Freundschaft. Ich finde, auch in der Freundschaft gibt es Krisenzeiten vielleicht. Und wenn man daraus gestärkt hervorgeht, dann wächst die Freundschaft und das Vertrauen in diese Freundschaft.
Milva ist schon am Definieren, was das eigentlich alles beinhaltet, Freundschaft. Ja, machen wir gerade dort mal weiter. Was bedeutet denn das, eine Freundin oder einen Freund zu haben?
Also es ist auf jeden Fall etwas, wo man sagt, man vertraut sich an, man ist sich in einer gewissen Weise bekannt, man weiß, was der andere meint oder man weiß es eben gerade nicht. Also ich glaube, da gibt es echt Unterschiede. Wir kommen da vielleicht später auch nochmal oder vielleicht jetzt auch schon mittendrin, weil ich finde, wir arbeiten ja jetzt in der Kulturbranche, in der Theaterbranche, da ist es natürlich schon so, dass man dadurch, was wir arbeiten und was wir auf der Bühne verhandeln miteinander, dass es da sehr schnell mal um sehr intime Dinge geht und man relativ schnell auch über das Eingemachte spricht. Und
weil ihr was Persönliches abgebt auch?
Ja, ich denke schon. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und dann ist man natürlich ziemlich schnell an heiklen Themen und dann kriegen solche Bekanntschaften sehr schnell auch mal einen Freundschaftscharakter. Sagen wir es mal so.
Ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich bin jemand, ich brauche recht viel Zeit, bis ich mich Leuten anvertraue. Und also ich finde, es ist ein Unterschied. Ich kann mit Bekannten mich über Themen, die mich beschäftigen, austauschen. Aber wirklich intime Geheimnisse von mir oder so, die erzähle ich tatsächlich nur Leuten, die ich zu meinen Freunden zählen würde. Und das ist eben jemand nicht nach ein paar Wochen für mich, sondern wirklich nach Jahren, die man miteinander verbracht hat.
So dass man vielleicht auch freiwillig Nähe zulässt. Im Kulturbetrieb müssen wir Nähe zulassen, weil sonst nichts da spielt sich nichts sonst. Mhm. Aber wenn man das über das nötige Maß hinaus tut, dann würde ich das schon Freundschaft nennen.
Also im Kulturbetrieb muss man eine gewisse Offenheit für das Miteinander haben, aber bedingt das Zusammenarbeiten auf der kulturellen Bühne denn irgendwie Freundschaft?
Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, man kann auch sehr gut mit Leuten arbeiten, mit denen man nicht befreundet ist, weil manchmal auch eine gewisse Distanz auf der Bühne eine Spannung hervorrufen kann. Also ich glaube zum Beispiel bei Pascal und Diego ist das etwas anderes. Wenn man als Kabarett-Duo gemeinsam unterwegs ist, ist das sicher wichtig, dass man auch sonst eine Verbundenheit miteinander hat. Aber wenn ich jetzt in einem Theaterstück spiele mit Kolleginnen und Kollegen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man einander respektiert und auf Augenhöhe begegnet. Aber man muss nicht zwangsläufig miteinander befreundet sein.
Heißt also quasi auch ein bisschen das Ego abgeben, bevor man auf die Bühne geht miteinander und denkt, okay, wir sind jetzt gerade im Moment Kolleginnen und Kollegen und arbeiten zusammen.
Genau.
Unbedingt. Vielleicht gibt es ja auch in anderen Berufen so etwas wie professionelle Distanz und bei uns im Theaterberuf, in der Kultur vielleicht eher professionelle Nähe.
Ja, so kann man es vielleicht auch gut beschreiben. Ja. Es ist ja auch, finde ich, ganz interessant, dass wenn man in eine Produktion reingeht und das ist eigentlich egal, ob man zum Beispiel jetzt festes Ensemblemitglied an einem Stadttheater ist oder ob man frei arbeiten ist und sowieso sich immer neu mischt. Ich habe das eigentlich immer so erlebt. Man ist immer gerade sehr nah mit Leuten, mit denen man in der Produktion ist. Und wenn das wieder vorbei ist, gehen alle auseinander und sind dann wieder mit anderen sehr nah. So habe ich es oft erlebt.
Dann gibt es ja dieses wunderbare Stichwort der Vetterli-Wirtschaft. Und vor dem scheint man gerade in der Deutschschweiz wahnsinnig Angst zu haben, dass Leute, die sich zu gut kennen, quasi nicht miteinander arbeiten sollten.
Man spricht davon, dass man das nicht tun sollte, aber ich glaube, so professionell sind wir dann doch in der Kultur, dass wir nur mit Menschen arbeiten, die wir als kompetent einschätzen. Und ich habe Freunde, die ich als sehr gerne als Freunde habe, die ich aber nicht als kompetent einschätze und mit denen arbeite ich dann nicht.
Ja, das könnte ich so auch unterschreiben.
Deswegen arbeitest du nie mit mir.
Das stimmt doch immer.
Das war nur ein Witz. Der Pascal und ich haben schon sehr schön zusammengearbeitet.
Ja, aber trotzdem, es hat einen interessanten Punkt da dran, trotz allem, oder? Also als Freunde sagt man sich da die Wahrheit, Freunde und Freundinnen, auch im Arbeitszusammenhang. Also ihr zwei jetzt zum Beispiel, Milva hat euch vorher angesprochen, dass ihr euch ganz fest aufeinander auch verlassen müsst, natürlich logischerweise, und dass ihr auch etwas teilt miteinander, weil sonst funktioniert das ja nicht als Duo.
Also bei uns ist es, glaube ich, ich würde sagen, bei uns ist es sogar mehr als eine Freundschaft. Ich glaube, Pascal und ich, dadurch, dass wir das jetzt 12 Jahre miteinander machen und so viel unterwegs sind und auch eben dann, wenn wir unterwegs sind, über viele Stunden zusammen Zug fahren, miteinander in Garderoben sitzen, beieinander essen, teilweise dann auch an den Orten übernachten. Es ist eigentlich schon fast etwas wie eine Beziehung, eine Paarbeziehung. Mhm. Es geht eigentlich noch eine Spur weiter, würde ich sagen. Und wir erzählen uns da sehr vieles. Und ich würde Pascal eben jetzt wirklich in den Kreis der Vertrauten nehmen und nicht nur in den Kreis der Freunde.
Man könnte miteinander die Bühne teilen, auch über 12 Jahre. Und man könnte professionelle Distanz wahren. Das pflegen wir nicht.
Aber kennt ihr sowas aus anderen Arbeitszusammenhängen, jetzt gerade im Kulturbetrieb, dass ihr dann irgendwie mit, also ihr zwei jetzt ganz konkret, dass es ganz anders funktioniert? Ist das eine Frage der Größe der Truppe, mit der man unterwegs ist? Also zu zweit ist man aufeinander angewiesen?
Also ich würde es mir nicht wünschen, mit jemandem auf Tournee zu sein, den ich nicht schätze, wo ich nicht über das nötige Maß gerne Zeit mit ihm verbringen würde.
Also ich kenne aber auch Arbeitssituationen, sind mir schon begegnet, wo zum Beispiel Bands, große Bands, und alle am Eingang quasi irgendwie gesagt haben, wir geben jetzt einfach mal unser Ego ab hier, weil sonst kommt das nicht gut. Sonst kommen wir uns nur in die Quere.
Also ich habe das auch schon gehört von gewissen Leuten oder dass gewisse Leute in gewissen Bands nur noch getrennt anreisen und getrennt auch wieder abreisen und auch sowieso getrennte Garderoben und eigentlich nur noch die Bühne miteinander teilen. Ja, wenn es denn sein muss, kann man das vielleicht eine Zeit lang so machen, aber ich kann es mir jetzt auch nicht als ideal vorstellen.
Wir sprechen einfach immer auf der Bühne darüber. Es ist eine schöne Vorstellung, getrennte Garderoben zu haben, auch wenn man keinen Krieg hat. Aber ob das jetzt wirklich das Maß aller Dinge ist, dann Rock'n'Roll ist dann, wenn man getrennt eine Garderobe zertrümmert darf. Nein.
Nein, aber man könnte sich ja auch vorstellen, dass man zu zweit auf die Bühne geht und dort miteinander redet.
Ah, ja, auch schön, auch schön. Aber vielleicht ist es ja auch oft einfach, weil es eine gute Geschichte ist. Bands brauchen Geschichten und Krisen sind gute Geschichten, die sich erzählen lassen. Mhm.
Jetzt haben wir von zwei Paarkonstellationen gesprochen. Also wir werden ja hier sowieso ein bisschen persönlich bleiben, weil irgendwie allgemeingültiges Formulieren über einen Begriff wie Freunde oder Freundschaften ist eh ein bisschen unmöglich und auch ein bisschen unsäglich. Jetzt die andere Paarkonstellation seid ihr beiden.
Genau.
Mhm. Wenn ihr zusammenarbeitet, wie geschieht denn das?
Also so sind Diego und ich uns ja begegnet. Wir haben uns vor 15 Jahren kennengelernt am Stadttheater Bern als ArbeitskollegInnen und waren erst mal 2 Jahre miteinander befreundet, bevor sich daraus mehr entwickelt hat. Und das war total gut, glaube ich, weil wir darüber gemerkt haben, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können, dass wir eine ähnliche Vorstellung davon haben, was Theater für uns bedeutet. Und haben immer sehr, sehr gerne zusammen gespielt, eigentlich von Anfang an. Jetzt sind wir seit 13 Jahren ein Paar und seit 10 Jahren verheiratet miteinander, haben ein Kind. Und wenn ich etwas über unsere Arbeitsbeziehung sagen müsste, wäre es, dass Diego und ich unsere besten Kritikerinnen sind. Also ich sage Diego immer ehrlich meine Meinung zu dem, was er tut. Und ich finde, das ist auch meine Aufgabe. Das ist nicht immer einfach, glaube ich, zu akzeptieren, weil Kritik immer auch ein bisschen wehtut. Aber ich sage immer, wenn ich es dir nicht sage, dann sagen es dir die Zeitungen oder andere Leute. Und deswegen verstehe ich das als meine Aufgabe, das zu tun.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir reden viel im Vorfeld miteinander oder wenn wir danach etwas voneinander angeschaut haben, reden wir miteinander über das, was wir tun und kritisieren uns auch. Also ich schätze das immer sehr, diesen Austausch. Und da haben wir uns mittlerweile schon darüber geeinigt, dass wir uns da auch sehr wohl die absolute klare Wahrheit sagen sollten.
Das ist wieder mal ein Votum gegen diese Vetterli-Wirtschaft oder gegen die Angst der Vetterli-Wirtschaft. Ja, Mann und Frau in der Ehe, sind das auch Freunde und Freundinnen?
Ja.
Ja, ich finde auch. Ich finde, man muss unbedingt Freunde sein, wobei ich auch immer finde, ein Partner muss nicht alles erfüllen. Also ich habe auch Dinge, die mir wichtig sind im Leben, die ich mir bei meinen Freundinnen oder Freunden abhole. Also Diego zum Beispiel guckt keinen Fußball. Da habe ich dann meine männlichen Freundschaften, mit denen gehe ich dann mal ein Fußballspiel gucken, wenn ich Lust habe. Aber es gibt einen sehr schönen Satz aus meinem Lieblingsfilm, Ein Fisch namens Wanda. Mhm. Und ich finde, das ist ein Satz, der unsere Beziehung ganz gut beschreibt. Der ist, wir sind das beste Bruder- und Schwesterteam seit Romeo und Julia. Und ich finde, das passt auf uns sehr, sehr gut. Weil wir sind gute Freunde, aber wir sind auch ein gutes Liebespaar.
Bob Dylan hat mal gemacht eine Radioshow. Und da ging es öfters mal um eben so thematische Ansätze. Und da hat er einen Satz zitiert, der mir extrem gefallen hat. Und der sagt, dein Feind sticht dich in den Rücken mit dem Messer und der wahre Freund, der sticht dich in die Brust.
Ja, das finde ich gut.
Ja.
Ja.
Mhm. Großes Nicken rundherum.
Ja.
Aber es ist auch nicht ganz einfach. Oder ist es einfach auszuhalten, dass eure Freunde oder Freundinnen Menschen sind, die euch manchmal auch eine traurige Wahrheit überbringen? Über euch selbst.
Ja, das tut sicher manchmal weh, aber ich glaube, das ist schon das, was man eigentlich von seinen Freunden erwarten sollte. Und auch das, was man, wo man sich selber, wenn man mal jemanden gegenüber hat, sagen muss, ja, das ist jetzt meine Pflicht, das dieser Person zu sagen. Oder ich fühle mich in der Pflicht, es zu sagen. Es gibt auch Leute, wo ich mich nicht in der Pflicht fühle, wirklich das zu sagen, wo ich denke, das müsste ich dieser Person jetzt sagen. Aber vielleicht auch, weil ich denke, das verträgt diese Person jetzt gerade nicht oder ich muss mich ihr nicht zumuten.
Mhm. Das heißt, eigentlich Freundinnen und Freunde müssen das aushalten in ihrer Beziehung, dass ab und zu mal halt auch Wahrheiten an Tag kommen, die vielleicht nicht angenehm sind.
Ja, man muss ja kein angenehmer Berater oder eine angenehme Beraterin sein. Das macht ja auch das Beratertum aus.
Aber eben, ich bin immer noch ein bisschen bei dieser Vetterli-Wirtschaft. Ich weiß gar nicht, woher, könnt ihr euch vorstellen, woher denn das kommt, diese Idee, dass das irgendwie das Arbeit und eine enge Beziehung nicht zusammenpasst? Jetzt mal ausgeklammert von dem, was Geld angeht, oder? Wenn sobald Geld ins Spiel kommt, sieht es natürlich wieder anders aus.
Aber ich glaube, daher kommt dieser Begriff Vetterli-Wirtschaft, wenn man das Gefühl hat, dass Leute, die in Machtpositionen sind, halt ihren Freundinnen und Freunden das Geld zuschachern. Ich glaube, und da sind wir natürlich auf einer ganz anderen Ebene.
Weil es gibt ja kein Geld.
Es gibt kein Geld und wir sind gar nicht in der Machtposition. Also. Ja, aber in der Kultur gibt es ja in manchen Positionen, die man haben kann, schon auch Macht und Geld. So, und ich finde das auch immer wichtig zu hinterfragen. Aber es ist auch ein Unterschied zu sagen, hey, es gibt Leute, mit denen funktioniere ich einfach wahnsinnig gut in der Arbeit, weil da ist Vertrauen entstanden. Also das muss ich zum Beispiel sagen, wenn ich mit Leuten arbeite über Jahre immer wieder, mit denen kann ich auf einer ganz anderen Ebene beginnen zu arbeiten, weil ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da ist. Als wenn ich jemanden neu kennenlernen und herausfinden muss, wo sind die Grenzen von dieser Person und wie weit kann ich gehen. Und deshalb, glaube ich, kann das auch gerade unsere Arbeit im Kulturbereich extrem befruchten, wenn man nicht immer bei Null anfangen muss.
Mhm. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch zu erwähnen, dass man mit Menschen eine Beziehung hat, bei denen man nicht jedes Mal beim A anfängt im Alphabet. Jedes Mal, wenn man sich wieder trifft, auch nach größeren Unterbrüchen.
Natürlich, und das gibt letztendlich bessere Ergebnisse, schönere Kunst, bessere Musik.
Das denke ich auch. Und gleichwohl gilt es natürlich aufzupassen. Also gerade in unserer Theaterbranche ist es natürlich schon so, dass gewisse RegisseurInnen immer mit den gleichen SchauspielerInnen arbeiten und so. Und dann denkt man sich, ja klar, die können gut miteinander, es funktioniert. Manchmal beobachte ich jedoch auch, dass es natürlich dann Gruppen gibt, die das x-te Mal in einer gewissen Konstellation.
So Seilschaften oder so.
Dass es so, ja genau, so Seilschaften gibt und man sich dann manchmal so beim 10. Abend, der wieder gleich aussieht wie die letzten 5, dann schon denkt, vielleicht wäre es gut, wenn jetzt mal jemand Neues dazu käme. So muss ja nicht heißen, dass man sich komplett auseinanderdividiert, aber immer wieder ein bisschen eine neue Befruchtung kann auch wohltuend sein. Aber was ich zum Beispiel auch sehr gut finde, ist einen Regisseur, mit dem ich sehr gerne arbeite und den ich sehr gerne schätze, der macht zum Beispiel immer Castings und immer Auditions.
Es ist egal, ob er die Leute schon...
Egal, wie gut er sie kennt, egal, wie oft er mit ihnen gearbeitet hat, er macht einfach aus Prinzip für alles und immer Auditions. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Mittel, einfach mal das zu überprüfen regelmäßig. Ist das jetzt eine Seilschaft oder ist es das nicht? Und lasse ich auch anderen mal eine Chance, mich zu zeigen oder eine neue Konstellation auszutesten? Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Und ich denke, wenn ich eines Tages einmal inszenieren sollte, würde ich das vielleicht auch so machen.
Aufpassen vor der, ich sage jetzt mal, es ist ein neues Wort, Vetterli-Seilschaft.
Ja, ja. Aufgepasst. Und das wäre ein Mittel, dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja, und ich glaube auch, man merkt, ob eine Arbeit wirklich Substanz hat, wenn man Krisen gut miteinander durchstanden hat. Also ich finde, das heißt ja nicht, weil man vertrauensvoll miteinander arbeitet, auch da genau das Gleiche, dass man sich nicht kritisieren darf. Und ich finde, das ist immer unsere Pflicht zu sagen, hey, wir wollen alle, dass das Beste am Schluss dabei rauskommt. Und genau das muss eine Arbeitsbeziehung auch aushalten, genauso wie das eine Paarbeziehung aushalten muss oder eben eine Freundschaft außerhalb der Kunst.
Eben, diese Vetterli-Wirtschaft, was ich immer wahnsinnig interessant fand, im Ganzen einer meiner besten Freunde heißt Vetterli. Ich fand das drum immer sehr belastend. Muss ich wirklich,
ist ja eigentlich eine Verwandtschaftsbeziehung, ja, Vetternwirtschaft.
Ja, genau. Ja. Eben, und da denkt man halt, dass die Leute irgendwie einen oberflächlichen Umgang haben miteinander, woher dieses Klischee allerdings entsteht, wissen die Götter. Jetzt etwas anderes hätte mich noch interessiert. Es gibt ja verschiedene Sorten von Freundschaften und Männer meiner Generation sagen ja dann öfters mal, ja, das ist so schwierig, so Freundschaften unter Männern. Wir reden auch ganz anders als Frauen, Freundinnen untereinander. Beobachtet ihr das auch?
Ja, ich würde sogar sagen, wir neigen dazu, die Freundschaften nicht zu definieren, während das die Frauenfreundschaften, die ich kenne, von außen sehr gerne und ausgiebig tun.
Mhm. Das wäre jetzt der männliche Blick.
Ja, man weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer sind meine Freunde vielleicht, weil wir das gegenseitig noch nie betitelt haben, definiert haben.
Ja, ich denke auch, dass viele Männer sich gegenseitig nicht sagen. Beziehungsweise sie würden vielleicht sagen, das gegenüber einer dritten Person, das ist ein guter Freund von mir oder mein bester Freund. Aber es dieser Person direkt zu sagen, ich glaube, das machen die wenigsten Männer, denke ich. Und etwas, was ich auch beobachte, ist, bei vielen Frauen, wenn sie über ihre Freundinnen sprechen oder auch wenn Milva mir erzählt, was sie gemacht hat, wenn sie eine Freundin besucht, sind einfach die, die körperlicheren, näheren Dinge, oder dass Freundinnen sich wirklich berühren, dass sie die Hand halten, dass sie, zum Beispiel mir hat letztens gesagt, ich war in München bei einer Freundin und wir waren im Ausgang und am nächsten Tag haben wir den ganzen Tag im Bett Kreuzworträtsel gelöst. So, und das, also das würden, glaube ich, Männer nicht miteinander machen. Und das finde ich eigentlich sehr bedauernswert, so, dass man nicht im Bett Kreuzworträtsel lösen kann.
Milva platzt fast vor Vergnügen.
Das sind so die großen Benefits, oder, der Freundschaften, dass man zusammen Kreuzworträtsel im Bett lösen kann.
Also es war nicht Kreuzworträtsel, möchte ich an der Stelle sagen. Es war um die Ecke gelöst, oh ja, von, genau, der Zeit.
Das anspruchsvollere Kreuzworträtsel.
Darum ging es auch einen halben Tag oder so.
Ja, ja. Ich glaube, diese körperliche Nähe, also dass man wirklich, also das mache ich jetzt auch wirklich nicht mit all meinen Freundinnen, aber mit gerade über diese Person, die du gerade sprichst, auf jeden Fall, dass wir auch so kuscheln können miteinander, dass wir über extrem intime Details sprechen, also was Sexualität betrifft, was Ängste betrifft. Da habe ich schon das Gefühl, jetzt von den Männerfreundschaften, die ich so kenne, in die ich vielleicht einen kleinen Einblick habe, dass da schon etwas mit mehr Distanz drüber gesprochen wird, als Frauen das vielleicht miteinander tun oder als ich das mit meinen Freundinnen tue.
Mehr Distanz wäre ein Euphemismus für gar nicht?
Richtig.
Ich weiß nicht, also...
Das ist eine schwierige Frage. Ich könnte mir fast auch ein bisschen vorstellen, dass es bei Männern dann eher so ist, dass man so gewisse Freunde für gewisse Dinge hat. Mhm. Also das ist das so, das ist mein Freund, mit dem gehe ich Tennis spielen. Und dann ist das, dann steht da eine Bande und die geht dann hauptsächlich darum und dann redet man vielleicht nochmal über was anderes. Und dann gibt's den Freund, der aus meinem Arbeitsbereich ist. Und dann gibt's noch den besten Freund von früher. So, und dann hat man das so ein bisschen aufgeteilt und muss sich nicht so einer Person ganz offenbaren. Weiß nicht, ob das stimmt, aber es könnte ich mir jetzt so als, wenn wir das jetzt so machen wollen würden, als männliche Eigenschaft schon ein Stück weit vorstellen.
Das ist, ja, könnte ich unterschreiben. Entspricht ja auch einer angezogenen Handbremse.
Genau.
Also, dass man sich nicht ganz öffnen muss, ist ja auch ein schöner Ausweg, wenn es zu viel ist.
Genau, man portioniert es schön. Ja. Mhm.
Aber die Männer verstehen sich auch ohne Worte.
Sie müssen, sie sprechen ja nicht.
Können wir noch ein bisschen auf ein Klischee rumreiten? Das ist nämlich trotzdem Wunder. Eben, also weil irgendwie mich interessiert das auch persönlich, weil ich habe schon versucht, eben solche Gespräche zu führen. Und das geht jetzt beileibe nicht mit allen meinen Freunden. Es geht einfach wie nicht. Und ich habe immer ein bisschen neidvoll über den Tisch geblickt, wo Frauen sich sofort nach 5 Minuten über Sachen unterhalten, von denen du denkst, das machst du jetzt am besten eigentlich nicht mit deinen Kumpels.
Also immer nach 3 Minuten geht es um Menstruationstassen zum Beispiel.
Pascal, jetzt musst du aufpassen. Ich habe noch nie, vielleicht einmal über Menstruationstassen geredet.
Nein, ich glaube, also was du, Erik, schilderst, stimmt total. Und das stimmt auch insofern, dass ich sagen muss, meine besten Freundschaften oder viele meiner besten Freundschaften waren einfach auch oft zu Frauen. Mhm. So, weil ich mit Frauen dann definitiv oft besser sprechen konnte über gewisse Themen.
Also über gewisse Themen, sprich Intimes. Also ja. Milva hat angesprochen, zum Beispiel Sexualität.
Ja, ja, sicher.
Das geht mit Frauen einfacher.
Ich sage mal, es geht mit mehr Frauen einfacher. Es geht natürlich auch mit gewissen Männern, aber wie du sagst, es geht lang nicht mit allen. Ja.
Pascal?
Ich spreche nicht über Intimes.
Hm. Auch nicht mit Frauen?
Selten.
Hm.
Das kann ich bestätigen.
Na gut, ihr seid ja viel miteinander unterwegs. Ja. Nur aber manchmal möchte man das. Und meine Erfahrung ist ja eine ganz ähnliche wie deine. Also, dass es mit Frauen viel einfacher ist. Und ich frage mich einfach schon die ganze Zeit, warum? Vielleicht habt ihr ja eine gescheite Antwort, warum das so sein könnte.
Ja, weil wir so erzogen wurden. Das ist das Problem. Die Sozialisierung.
Ja, und ich glaube, man will, also ich glaube, Männer haben öfter Angst davor, ihr Gesicht zu verlieren voreinander, als Frauen das vielleicht haben. Oder einen anderen Beweisdruck.
Ja, Männern wird auch gesagt, dass sie es nicht verlieren dürfen.
Mhm.
Das hat definitiv für mich ganz klar damit zu tun.
Mhm.
Sozialisierung und weiter gepflegt.
Ja, und natürlich das Bild, jetzt sind wir natürlich wieder bei der Gender-Debatte oder bei den Geschlechterbildern, bei den Rollenbildern. Männer haben Helden zu sein. Männer haben Felsen in der Brandung zu sein. Das ist die öffentliche Erzählung. Das sind die Bilder, die kolportiert werden und die Vorbilder, die uns allen ständig überall erzählt werden, vom Kinderbuch bis zum Erwachsenenfilm, ist es immer das gleiche Bild. Mhm. Und das hat man gefälligst zu erfüllen. Und das führt natürlich dazu, dass man sich dann nicht hinauslässt aufs Glatteis. Mhm.
Weil auch die Fantasie fehlt diesbezüglich. Wenn das nicht vorgelebt wird, wenn die Geschichten das nicht erzählen, gibt es keine Fantasie dafür.
Ja. Was würdest du dazu sagen?
Also ich kann jetzt nur von meinen 1 bis 3 Freundschaften, die ich mit Männern habe, die ich als intim beschreiben würde, berichten. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass ich dann auch, wenn ich jetzt sage Kummerkasten, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe das Gefühl, da werden manchmal mit mir Dinge besprochen, die sie vielleicht mit ihren männlichen Freunden nicht besprechen würden.
Und das empfindest du als was? Als Belastung? Oder
überhaupt nicht. Ich empfinde das als großes Geschenk.
Genau. Aber gleichzeitig würdest du dir vielleicht für die Männer wünschen, dass sie es fertig bringen würden?
Das auch untereinander zu besprechen, natürlich. Mhm. Ja, aber ich finde immer, wenn mir jemand sein Vertrauen schenkt, dann empfinde ich das als wirklich großes Geschenk und finde auch, das ist so eine der wichtigsten Regeln in der Freundschaft, dass einfach man die Geheimnisse des anderen wie ein Augapfel gehütet werden.
Mhm. Ja, das stimmt, garantiert. Aber mich interessiert das schon noch, warum das so ist. Und es interessiert mich wirklich auch persönlich. Ich will euch nicht nur ausfragen, sondern es würde mich wirklich auch wundern nehmen, ob jemand anderem dem auf die Spur kommt. Und ich glaube, Erziehung ist sicherlich was. Rollenbilder sind sicherlich auch was. Aber woher kommt denn das, dass wir Männer irgendwie so schweigsam sind, wenn es um so Sachen geht? Wir sind ja nicht immer nur schweigsam. Also ich auf jeden Fall nicht. Und du machst mir auch nicht den Eindruck und du auch nicht, Pascal.
Nein, es muss ökonomische Gründe haben. Also ich habe ja von Austausch einen Nutzen. Und vielleicht haben Männer davon weniger Nutzen. Müsste ja sein, sonst wäre es nicht so. Ich wüsste aber nicht, worin sich das zeigen würde.
Man macht sich halt weniger verletzbar. Also man macht sich natürlich auch angreifbar in dem Moment, in dem man sich sehr offenbart und seine Verletzlichkeit zeigt.
Ja, ja, stimmt. Wenn wir jetzt mal behaupten, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zusehen, aber ne, wenn wir jetzt mal behaupten, es gibt da ein größeres Platzhirschverhalten oder einen größeren Konkurrenzkampf, dann ist natürlich in dem Moment, wo ich mich offenbare, ist es natürlich den Hals hinhalten. Ne? Mhm. Und man kann, der andere kann jederzeit zustechen.
Mhm. Eben, aber das kennen ja Frauen vielleicht auch, oder?
Auf jeden Fall. Deswegen bin ich immer sehr auf der Hut, wen ich dann als Freund bezeichnen würde oder als Freundin. Und da braucht es, finde ich, eben wirklich sehr, sehr viel Vertrauen erstmal.
Mhm, mh.
Und das ist für mich auch wirklich etwas, wenn ich merke, jemand würde etwas erzählen, was ich dieser Person erzählt habe, wäre das für mich ein Grund, nicht mehr befreundet zu sein oder nicht mehr einen engeren Kontakt zu dieser Person zu suchen.
Ja, was Diego jetzt gerade gesagt hat, das mit dem Platzhirsch. Ich habe jetzt gerade versucht, ein weibliches, das weibliche Äquivalent, das wäre die Platzhirschkuh. Dass man sich rauslehnt und irgendwie sich offenbart. Das scheint bei Frauen weniger der Fall zu sein, dass man davor Angst hat.
Ich hab da schon Respekt vor. Also eben, wie gesagt, ich brauche Zeit, um mich zu öffnen.
Und also gegenüber Männern wie Frauen?
Gegenüber Männern wie Frauen,
okay.
Völlig egal. Ich finde, bei Frauen gibt es halt mehr so dann diese Lästereien oder so. Da wird dann halt schneller mal vielleicht hinter dem Rücken gesprochen oder so. Also wenn man jetzt das Äquivalent suchen will, wo man vielleicht, warum Frauen manchmal vorsichtiger sind, etwas zu erzählen oder so.
Da wäre ich mir nicht mal so sicher. Also ich habe im Frühjahr, im Sommer immer auf dem Bau gearbeitet und was da übereinander gelästert wurde, hat mich schon sehr beeindruckt, das muss ich schon sagen.
Ja, vielleicht war die Arbeit nicht so wahnsinnig spannend, als dass man nicht noch Zeit hätte, ein bisschen rumzulästern. Oder? Das ist ja sowieso so ein Spiel. Männer suchen ganz gerne die Nähe von Frauen, wenn es um Intimeres geht. Das haben wir so mal so grob festgehalten. Und ich glaube, das dürfen wir auch laut behaupten.
Ja.
Umgekehrt
Frauen mit Männern?
Also ich kann jetzt nur erzählen von einer der wichtigsten Freundschaften, die ich in meinem Leben hatte. Und die war tatsächlich mit einem Mann, der, jetzt muss ich kurz rechnen, 60 Jahre älter war als ich. Mhm. Das war mein Gitarrenlehrer, den ich kennengelernt habe, als ich 9 Jahre alt war. Und der einer der wichtigsten Begleiter meines Lebens wurde. Der 70 Jahre seines Lebens im Rollstuhl gesessen hat und einer der offensten und intelligentesten Menschen war, die ich je getroffen habe. Und lange über meinen Gitarrenunterricht hinaus sind wir Freunde geblieben, man muss es so nennen, weil wir sind nicht miteinander verwandt gewesen. Und ich habe von diesem Austausch, ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt als Soldat, hat eben mit dieser Behinderung gelebt, also er hat Kinderlähmung bekommen. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Begleiter für mich und eine sehr interessante Konstellation mit diesem Altersunterschied. Und bis er gestorben ist, da war ich 29, hat diese Freundschaft angedauert und dieser Austausch.
Der Altersunterschied, der bringt mich noch auf etwas, was ich ansprechen wollte, und zwar auch wieder so ein populäres Klischee, ihr werdet ein bisschen mit dem so Sachen bombardiert heute, tut mir leid. Und zwar dieses, dass Männer und Frauen eigentlich gar keine enge Beziehung haben können, ohne dass sie mal intim waren miteinander. Dass das wie quasi ausgeschlossen ist.
Daran glaube ich keine Sekunde.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Auf keinen Fall, nein.
Gut.
So viel dazu.
Damit ist das schon erledigt. Nein, ist doch wunderbar. Ich finde ein paar Sachen schon noch wahnsinnig interessant, was auch das Verhalten in Freundschaften angeht. Ich glaube, Männer können sich ja sehr zugetan sein, ohne dass sie sich Intimes erzählen, ständig die ganze Zeit. Sie sind dann irgendwo auf einer anderen Ebene. Es gibt ja irgendwie auch im kabarettistischen Bereich ganz viel Material her, oder nicht? Habt ihr mal ein Programm gemacht über sowas?
Ja, aber das im Speziellen eigentlich nicht. Natürlich geht es immer um die Beziehung, um die Bühnenbeziehung und natürlich eben sich die Bühne teilen müssen und wer hat gerade die Überhand? Das ist natürlich ein Thema.
Und das Gönnen, also die Frage, mag ich meinem Freund, der gleichzeitig meine Nemesis auf der Bühne ist, das Licht gönnen? Das ist eine Frage, die sehr viel hergibt, sehr viele Geschichten.
Und trotzdem muss man ja nochmal zu dieser Freundschaft zwischen den zwei Herren hier sagen, dass eigentlich Pascals Frau, mit der ich mittlerweile auch sehr eng befreundet bin, dafür sorgen, dass wir uns zu viert treffen. Also das kriegen die zwei Herren der Schöpfung dann nicht so gut hin. Das müssen dann Pascals Frau und ich organisieren, wenn wir uns dann mal außerhalb der Arbeit treffen wollen.
Ja, über was redest du? Das ist wahr.
Diego, du wolltest die ganze Zeit was sagen?
Ja, ich wollte eigentlich noch, ich wollte darauf hinaus, dass ich früher mit einem Schauspieler zusammen zwei Stücke gemacht habe, einfach zwei Mann-Stücke, und wir haben dafür eben Stücke gesucht und es ist uns einfach aufgefallen, zwei Männer reden nur miteinander, wenn sie entweder zusammen in der Gefängniszelle sitzen oder auf einer einsamen Insel gefallen sind. Sonst sprechen sie nicht. Das waren nämlich die einzigen Konstellationen, wo wir Stücke gefunden haben für zwei Männer.
Das ist natürlich vollkommen auf die Spitze getrieben, aber so ähnlich verhält sich's.
Ja, so ein bisschen, glaube ich. Ist es.
Also quasi, wenn sie keine Außenwelt haben, also sie interessieren sich nur für einander, wenn nichts anderes
wenn
da ist.
Wenn wirklich nichts anderes da ist, keine andere Möglichkeit besteht. Mhm.
Zum Beispiel mit einer Frau zu reden darüber, wie es jetzt wäre, eine Freundschaft zu pflegen oder irgendwas. Genau, aber das sind ja Sachen, die typischerweise auch aufs Korn genommen werden, oder? Also ich bin jetzt ab und zu mal so auf dem Netz, auf YouTube, über so amerikanische oder anglophone Kabarettisten gestolpert, die ganz viel Material daraus herausziehen, die unterschiedlichen Arten, sich verbal zu verhalten zwischen Mann und Frau. Der Mann sagt zum Beispiel, hast du gehört, Georg hat einen schlimmen Autounfall gehabt. Ja, und was ist denn los? Und ja, Georg hat mir geschrieben, er hätte einen Autounfall gehabt. Ja, was hat er denn gesagt? Ja, er hat gesagt, er hätte einen Autounfall gehabt und so weiter und so fort. Und sie macht dann einfach weiter und weiter und weiter und der Mann, der ist schon zufrieden mit der Nachricht, ja, einen Autounfall gehabt, jetzt müssen wir uns Sorgen machen, Punkt. Also es gibt wahnsinnig viel so Material darüber. Ist schon interessant. Und es gibt offensichtlich eigentlich Unterschiede zwischen Männerfreundschaften und Frauenfreundschaften.
Ja, die gibt es wahrscheinlich schon, aber auch da, ich komme eigentlich wieder zurück auf das, was ich schon gesagt habe. Ich glaube wirklich, dass es sehr viel mit Prägung zu tun hat. Hm. So, weil bei Kindern kann man das ja nicht beobachten. Also in dem Sinne, glaube ich schon, also Kinder spielen, reden, also die erfahren sowieso das meiste spielerisch und die Gesprächskultur, das kommt ja dann in dem Sinn eigentlich öfter erst
kurz später. Vor der Pubertärfenster dann komisch zu werden mit den anderen, dann sind dann die Mädchen doof oder die Jungs sind doof, je nach Blickwinkel, oder?
Ja.
Mhm. Jedenfalls, es hat noch einen Spruch, der mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, vielleicht wollen wir den zum Schluss noch diskutieren. Freundschaft, also es gibt ja jetzt unzählige Kurzdefinitionen, Sprüche und so weiter über Freundschaften. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Lieblingssprüche, oder nicht?
Also ich finde, was einfach für mich so ein paar Grundregeln der Freundschaft sind, das ist eben das, was ich gesagt habe, dass man das Geheimnis des anderen hütet und dass man, was ich ganz wichtig finde, das persönliche Glück des anderen anerkennt. Also dass man nicht sagt, das, was mich glücklich macht, muss auch die Person glücklich machen, mit der ich befreundet bin. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass man sehr wertfrei einfach seinen Freundinnen begegnet.
Das wäre ja eine Erkenntnis, nach der es der Welt viel besser gehen würde, wenn man verstehen würde, dass die anderen nicht immer das Gleiche toll finden müssen wie ich.
Ja.
Das finde ich so wichtig. Und auch, also gerade auch in der Diskussion. Also ich finde es ja auch spannend, wenn Freundinnen und Freunde eben vielleicht auch mal nicht meiner Meinung sind. Und dass das auch gut ist und dass eine Freundschaft das auch aushalten kann, wenn man mal ein bisschen diametral entgegengesetzt zueinander
steht. Das wäre übrigens auch die aristotelische Definition der vollkommenen Freundschaft. Er definiert drei Freundschaften, dass man sich einfach selbstlos darüber freuen kann, wenn der Freundin oder dem Freund etwas gelingt.
Ja.
Man hat keinen Nutzen davon.
Der Spruch, den ich gefunden habe, ist, Freundschaft ist so etwas wie Liebe, nur mit Verstand.
Hm. Wunderschön.
Nur mit Verstand. Mhm. Ja. Ja, muss es immer mit Verstand sein. Aber ja, gut, egal.
Ja, ist ein hübscher Spruch, oder?
Ja.
Ein weiterer, es gibt Menschen, die einen daran erinnern, wer man wirklich ist.
Das finde ich super.
Das wären Freundinnen und Freunde. Oder das sind auch Menschen, mit denen, und das ist, glaube ich, das, worauf vieles rausläuft, auf was wir diskutiert haben. Freunde sind Menschen, mit denen auch sinnlose Unterhaltungen Sinn machen.
Ja,
ja, schön. Ja, würde ich auch unterschreiben.
Ja, ja, also da kann ich noch, möchte ich noch eins zu sagen. Ich habe Freundschaften, die dauern mittlerweile über 20 oder 25 Jahre mit meinen Freundinnen aus dem Ruhrpott. Und es ist genau das, mit denen spreche ich eine Sprache, die kann ich hier in der Schweiz gar nicht sprechen. Und da kann ich wirklich die Person sein, die ich bin. Und es erdet mich sehr, dass ich diese Freundschaften bis heute pflege und schätze mich sehr glücklich darüber, dass ich sie bis heute habe.
Diego, mit dem Wallis?
Ich habe Freundschaften im Wallis noch tatsächlich und versuche sie auch zu pflegen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist natürlich so, dass die alten Bande, die man hat, das hat einfach eine andere Qualität. Das ist natürlich so, es ist mehr Zeit vergangen, man kennt sich von früher. Und es gibt da zwei, drei Menschen, um die ich sehr, sehr froh bin und mit denen ich nach wie vor rede und wo man auch sofort eigentlich nahtlos anschließen kann. Mhm. Und das ist etwas wahnsinnig Schönes und Wohltuendes.
Ich pflege leider keine Freundschaften mehr mit lieben Menschen aus Winterthur, wo ich herkomme. Und erlebe das eigentlich als einen großen, selbstverschuldeten Verlust.
Den man kompensieren könnte.
Den könnte man jederzeit kompensieren, ja.
Mal wieder das, Winterthur besuchen.
Das bedeutet das lange verschobene Telefon, genau.
Freundschaften. Dies war der Kulturstammtisch zu einem großen Thema. Ein bisschen ein Aperçu gegeben, in verschiedene Arten darüber nachzudenken. Zu Gast waren Milva Stark, Pascal Nata und Diego Valsecchi. Mein Name ist Erik Facon und den Kulturstammtisch, den können Sie überall beziehen, wo es gute Podcasts gibt.